Ja, wir feiern heute nicht nur Taufe, sondern wir haben heute auch den Abschluss unserer 40 Tage. Wir haben die letzten 6-7 Wochen nachgedacht über Transformation, über Veränderung. Wie kann Gott uns verändern? Wie kann Gott aus uns Menschen machen, die ihn widerspiegeln, die Jesus ähnlich werden und die Liebe Gottes in die Welt tragen. Heute zum Abschluss soll es um das Thema gehen, Veränderung durch kleine Glaubensschritte, durch kleine Schritte. Und werden das dann mit der Taufe verbinden. Mal schauen, wie uns das gelingt. Ich habe uns eine Geschichte mitgebracht aus dem alten Israel. Aber bevor ich in die Geschichte mit euch einsteige, möchte ich Gedanken weitergeben eines Theologen, der mal gesagt hat, die größten Heldentaten der Weltgeschichte wurden gar nicht von großen Helden vollbracht. Das waren nicht die einmaligen Kraftakte, das waren meistens nicht die besonderen Leistungen, das waren nicht die herausragenden Wunder, sondern meistens geschahen diese Taten durch Menschen, die einfach auf ihrem Posten waren, die im entscheidenden Moment einen kleinen Schritt getan haben über das Übliche hinaus. Einen winzigen Schritt des Vertrauens und auch des Gehorsams gegenüber Gott oder gegenüber ihrem Gewissen. Noch einmal einen Rundgang, auch wenn man schon müde ist. Einen kleinen Riss in der Wand nicht übersehen, auch wenn er noch so klein ist, einem Hilferuf nachgehen, auch wenn man fast meinen könnte, dass er nicht zu hören war. Das waren Menschen, die vielleicht gesagt haben, wo ein Kind satt wird, da kann auch noch ein zweites Kind satt werden. Menschen, die gewusst haben, wenn ich es nicht mache, macht es niemand. Und wenn ich jetzt hier weglaufe, dann passiert vielleicht etwas Schlimmes. Das waren Menschen, die das jahrelang im Kleinen vielleicht geübt haben, solche kleinen Schritte zu tun. Die eigentlichen Helden der Weltgeschichte, das sind vielleicht Väter und Mütter, die sich im entscheidenden Moment nicht gefragt haben, wozu habe ich Lust? Das waren vielleicht Menschen, die gewusst haben, ausruhen muss ich später. Feuerwehrleute, die ihrer Überzeugung treu geblieben sind. Ärzte, die sich an ihren Eid erinnert haben, den sie geschworen haben. Politiker, die ihre Seele nicht verkauft haben, dem kurzfristigen Applaus ihrer Anhänger. Das waren Menschen, die sich gesagt haben, einen kleinen Schritt, den kann ich gehen. Einen kleinen Schritt, den muss ich gehen. Einen kleinen Schritt, den werde ich gehen. Veränderung durch kleine Schritte, die wir tun im Vertrauen auf Gott. Ich möchte euch hineinnehmen in eine Geschichte aus dem alten Israel. Die Geschichte spielt so im Zusammenspiel, im Grenzgebiet zwischen Syrien, ist ja jetzt auch wieder sehr in den Medien, und Israel. Die diplomatischen Beziehungen damals zwischen Israel und Syrien waren, naja, vielleicht so ähnlich wie zwischen Nord- und Südkorea zu der Zeit. Es war so ein bisschen so eine Koexistenz, man hat sich nicht gerade kriegerisch angegriffen, aber es gab immer mal wieder Grenzzwischenfälle, ein paar Aufmärsche an der Grenze, und es gab, die Grenzen waren damals natürlich nicht so gut bewachbar wie heute. Es gab dann immer auch mal so ein paar Raubüberfälle so ins benachbarte Land, und was man halt so macht, wenn man so ins Nachbarland einfällt, ihr wisst das ja, ne? So Menschenhandel, bisschen plündern, Brandschatzen und so das übliche Programm. Und das war auch damals so, und ja, auf diese Art und Weise ungefähr 800 Jahre vor Christus kam auch ein kleines Mädchen, ein israelisches Mädchen, als Sklavin in den Haushalt eines syrischen Hauptmannes. Dieser syrische Hauptmann, er wird in der Bibel beschrieben, er war der Oberste der Heeresleitung der syrischen Armee. Also er war ein Kraftprotz, ein Kriegsheld, so wird er genannt, eine imposante Figur. Er war, naja, wir haben es gehört, er war halt wahrscheinlich auch Sklavenhändler und alles Mögliche noch nebenher. Naaman hieß dieser oberste Heeresleiter und er war, wie gesagt, sehr erfolgreich. Es heißt dann allerdings ganz lapidar im Bibeltext, er war aussätzig. Er hatte eine schlimme Hautkrankheit, Lepra wird es nicht gewesen sein. Er war nicht sozial isoliert. Das wäre bei Lepra die unausweichliche Konsequenz gewesen, dass er sich hätte trennen müssen von seiner Familie, seinen Beruf nicht hätte ausüben können. Das hatte er nicht. Aber er hatte irgendeine schmerzhafte, vielleicht auch sehr verunstaltende Hautkrankheit und er war dadurch gezeichnet. Es gibt in jedem Leben, auch in deinem Leben, auch in meinem Leben, so ein Aber. Ja, es heißt da im Bibeltext 2. Könige 5, er war ein Kriegsheld, aber er war aussätzig. Und das gibt es auch in deinem Leben, so ein Aber. Jedes Leben hat so eine dunkle Seite, eine Last, etwas, das wir nicht möchten, etwas, das nicht hineinzupassen scheint in unser Leben. Und jetzt lesen wir, und das ist der erste kleine Schritt, den wir beobachten können in dieser Geschichte, der erste winzige kleine Schritt in dieser Geschichte. Jetzt lesen wir dort in der Bibel, ich lese von diesem israelischen Mädchen, von dieser Sklavin. Einmal sagte sie zu ihrer Herrin, wenn mein Herr doch zu dem Propheten gehen könnte, der in Samaria lebt, der würde ihn von seiner Krankheit heilen. Mit diesem kleinen Satz beginnt eine Wendegeschichte. Dieses kleine, junge Mädchen, wissen nicht, wie alt sie war, vielleicht 13, 14. Dieses kleine Mädchen, das hätte er auch ganz anders denken können, hätte er sagen können, was geht mich der an? Soll er doch gerade verrecken. Der ist doch schuld, dass ich nicht mehr zu Hause bin. Der hat vielleicht sogar meine Eltern getötet, keine Ahnung. Es wäre doch mehr als normal gewesen, dass dieses Mädchen sagt, geht mich nichts an. Der soll gucken, wie er zurechtkommt mit seiner Krankheit. Aber dieses kleine Mädchen reagiert anders. Es äußert sich der Frau des Naaman gegenüber, wenn doch mein Herr zu diesem Propheten in Samaria gehen könnte, der würde ihn von seiner Krankheit heilen. Und über die Frau kommt diese Nachricht, dieser Satz dann auch natürlich beim Naaman an. Und da kommt schon der zweite kleine Schritt in dieser Geschichte. Der Naaman, der so jeden Tag 2 Stunden im Fitnessstudio zubrachte, der richtig was auf sich hielt, vielleicht war er auch so ein bisschen ein Macho-Typ, der hätte ja auch sagen können, Kinderkram, israelitische Märchenstunde. Oder Weibergetratsche. Was soll da schon? Bis jetzt hat nichts geholfen. In Syrien gibt es auch gute Ärzte. Forget it. Aber irgendwie ist da so ein kleiner Widerhaken an diesem Satz. Und Naaman macht einen kleinen Schritt. Einen ganz kleinen Schritt. Er geht zu seinem König und sagt, du, Boss, möchte mal Urlaub machen. Muss da mal kurz über die Grenze, nein, nicht das übliche Programm. Ich möchte da zu so einem, ja, also wegen meiner Krankheit. Da gibt es vielleicht jemand. König ist total offen, schreibt einen diplomatischen Brief an den König von Israel, gibt ihm noch Geschenke mit und so weiter, sagt, geh. Vielleicht hilft's ja. Der Brief, der ja, der hat so ein kleines Missverständnis, das merken wir, das klärt sich jetzt auf, als der Naaman diesen Brief vorliest vor dem israelischen König. Da steht nämlich, ich lese mal kurz vor aus dem Text, Naaman machte sich auf den Weg, er nahm 7 Zentner Silber und so weiter, 10 Festgewänder mit. Er überreichte dem König von Israel den Brief, in dem es hieß, Zitat aus dem Brief, ich bitte dich, meinen Diener Naaman freundlich aufzunehmen und von seinem Aussatz zu heilen. Dumme Sache. Der König von Israel schnallt natürlich sofort, was los ist. Unerhörte Provokation. Ja. Also, das ist jetzt wieder eins von diesen Tricks. Einer von diesen Tricks, wo der syrische König irgendwie wieder einen Streit vom Zaun brechen möchte. Lesen wir hier, nächster Vers. Als der König den Brief gelesen hatte, zerriss er sein Gewand und rief, ich bin doch nicht Gott. Er allein hat Macht über Tod und Leben. Der König von Syrien verlangt von mir, dass ich einen Menschen von seinem Aussatz heile. Das sieht doch jeder. Er sucht nur einen Vorwand, um Krieg anzufangen. Also, die Mission ist schneller beendet, als sie eigentlich durchgeführt ist. Jetzt stehen alle in der Sackgasse. Aber irgendwie hat der Prophet Elisa Wind gekriegt. Dass der König seine Kleider zerrissen hat, das war jetzt nun nicht auch gerade üblich. Das hat sich rumgesprochen. Und jetzt sehen wir schon wieder einen kleinen Schritt in dieser Geschichte. Der Elisa sagt, schickt zu dem israelischen König und sagt, hey, ich habe gehört, was passiert ist, schick doch den Naaman zu mir. Kleiner Schritt, gell? Oh. Ich muss euch ehrlich sagen, wenn ich der Elisa gewesen wäre, hätte ich gesagt, oh, hoffentlich fragt er nicht nach mir. Also stellt euch vor, es würde hinten da im Sekretariat jemand kommen und sagen, heil mich vom Aussatz. Dann würde ich schnell ein Schild an mein Büro machen, bitte bei Hermann Krötzinger klingeln. Mein Kollege, ja. Ich bin nicht da. Ja, also. Aber der Elisa macht einen kleinen Schritt. Er spürt irgendwie von Gott, hey Elisa, das ist jetzt dein Auftrag. Du bist jetzt dran. Ich möchte dich jetzt gebrauchen, um hier irgendetwas zu tun. Und deshalb schickt der Elisa zu diesem König von Israel und sagt, hey, lass den Naaman zu mir kommen. Er soll sehen, Zitat, dass es in Israel einen Propheten gibt. Okay, der Naaman kommt wieder runter, nimmt seine ganzen Geschenke, seine Pferde, seine ganze Mannschaft mit und geht dann zum Propheten Elisa und klingelt. Ja, er muss ein paar Mal klingeln, irgendwie hört er schlecht wahrscheinlich der Elisa und dann macht sein Diener die Tür auf, sagt, hallo Naaman, kurzer Gruß vom Elisa, tauch dich 7-mal im Jordan unter, tschüss. Das war ja schon eine Schweinerei eigentlich, ja? Der Naaman ist ja schließlich der oberste Heerführer. Ja, da kommt man ja schließlich aus dem Haus. Da gibt's ja wenigstens eine Begrüßung. Da macht man ja wenigstens so ein bisschen roten Teppich oder ja, ein gutes Essen. Nichts von alledem. Der Naaman, der merkt, ich werde hier gar nicht ernst genommen. Er sagt, hier Zitat aus 2. Könige 5. Naaman war empört und sagte, ich hatte gedacht, er würde zu mir herauskommen und sich vor mich hinstellen. Und dann würde er den Herrn, seinen Gott, beim Namen rufen und seine Hand über der kranken Stelle hin und her bewegen und mich von meinem Aussatz heilen. Ist das Wasser des Abana und des Parpar, der Flüsse von Damaskus, nicht besser als alle Gewässer Israels? Dann hätte ich ja auch in ihnen baden können, um geheilt zu werden. Ja, der Jordan war damals schon ein ziemlich trübes Gewässer, war nicht gerade so attraktiv, sich im Jordan unterzutauchen. Der hat sich kalt abserviert gefühlt, der Naaman. Er kommt noch nicht mal selber raus und dann soll er 7-mal in diese schmutzige Brühe steigen und sich da untertauchen. In Damaskus gibt's viel breitere, klarere, sauberere Flüsse als da. Das ist doch ein Witz. Spätestens jetzt reißt dem Naaman die Geduld und er sagt, aufbrechen, wir fahren zurück, es hat keinen Sinn. Nächster kleiner Schritt. Kleiner Schritt. Der Naaman hat mutige Diener. Wisst ihr, es gibt ja solche und solche. Ja. Die solchen hätten gesagt, ja, Naaman ist Unverschämtheit, Frechheit hier in Israel, wussten doch gleich, das ist eine Beleidigung, gehen wir wieder. Ja, so diese Speichellecker, die immer so nach dem Mund des Herrn reden, die alles immer schön bestätigen, was der da oben sagt, da kommt man ganz schön weit, gell? So Bücklinge, so die nach oben bücken und nach unten treten, da kommt man ganz schön weit in der Karriere, wenn man das so macht. Aber der Naaman, der hatte super Diener. Das sind die solchen, die machen es nämlich anders. Ich lese das vor. Seine Diener redeten ihm zu und sagten, Herr, bedenke doch, wenn der Prophet etwas Schwieriges von dir verlangt hätte, hättest du es bestimmt getan. Also 200 Liegestützen, 100 tote Philister oder irgendwie sowas. Ja, hätte der sofort gemacht. Irgendwie so ein Kraftakt. Die kennen ihren Pappenheimer. Ja, die wissen genau, wie der tickt. Aber nun hat er gesagt, bade dich und du wirst gesund. Solltest du es da nicht erst recht tun? Ja, die Diener, die haben Mut. Die sagen, hey Naaman, jetzt chill mal, komm mal runter. Das ist eine ganz easy Sache hier. Du musst dich nicht groß anstrengen. Einfach 7-mal, hey, was ist da schon dran? Mach einen kleinen Schritt. Also die Diener machen auch einen kleinen Schritt, einen kleinen mutigen Schritt. Auch dieser kleine Schritt gibt der Geschichte wieder eine Wende. Und dann endlich macht der Naaman auch seinen kleinen Schritt. Er sagt, ja gut, ihr habt ja recht. Hier, ich lese aus Vers 14. Naaman ließ sich umstimmen, fuhr zum Jordan hinab und tauchte 7-mal in seinem Wasser unter, wie der Mann Gottes es befohlen hatte. Da wurde er völlig gesund und seine Haut wurde wieder so rein wie die eines Kindes. Tja, kleiner Schritt mit großer Wirkung. Kommen noch 2 kleine Schritte, kommen noch in dieser Geschichte, die erzähle ich ganz schnell noch. Was macht der Naaman jetzt? Klar, er kehrt um, geht zum Haus vom Elisa, klingelt wieder und sagt, hey, Geschenke abladen, 7 Zentner Silber und wie viel Gold und so, 10 Festgewänder, alles abladen, 2 Paletten, bitte Haustür aufmachen. Und jetzt kommt wieder ein kleiner Schritt von dem Elisa. Er sagt, nö, will ich nicht, brauche ich nicht, behalt dein Krempel. Der Elisa, der bleibt integer. Der lässt sich nicht kaufen. Ja? Und es ist umso bemerkenswerter, dass viele von uns, viele Menschen dann stürzen und fallen, wenn das Happy End eigentlich schon fast vollendet ist. Ja, so ganz am Schluss. Wenn es fast gar nicht mehr drauf ankommt. Der Elisa, der bleibt sauber. Er lässt sich nicht kaufen. Und er sagt dem Naaman, Gott lässt sich nicht kaufen. Nimm deinen ganzen Bettel wieder mit. Du kriegst es umsonst. Pack wieder ein. Die Geschichte hat noch ein Nachspiel. Der Diener, der kriegt große Augen. Der denkt, der Elisa, der hat was falsch verstanden. Lest bitte selber nach, wie die Geschichte dann weitergeht. Und dann kommt der letzte kleine Schritt in dieser Geschichte, der Naaman, der sagt dann, okay, wenn ich dir schon nichts geben kann, dann will ich wenigstens was haben. Ich nehme was mit. 2 Maultierladungen voll Erde. 2 Maultierladungen voll Erde. Und die Begründung ist die, ich möchte jetzt in Syrien nur noch dem Gott Israels gehorchen und ihn allein anbeten. Und es ist ein bisschen leichter, wenn ich das auf der Erde von hier mache. Ja. Vielleicht ein bisschen magisches Denken dabei, macht nichts. Aber er weiß, hey, das ist gut, wenn ich da so ein bisschen Erde mitnehme von Samaria. Da fällt es mir leichter, dem Gott Israels zu dienen, als wenn ich da auf syrischem Boden stehe. Er wollte sich klar machen, ich stehe auf dem Boden des Gottes Israels. Dem gehöre ich und dem folge ich. Ein kleiner Schritt. Zwei Maultierladungen Erde mit dem. Also, Fazit. 7 kleine Schritte machen zusammen eine große Geschichte. 7 kleine Schritte machen zusammen eine große Geschichte. Du kannst auch kleine Schritte tun in deinem Alltag. Du musst keine großen Weitsprünge machen mit Gott. Du musst nicht 8,90 Meter oder wie auch immer springen. Es reicht, wenn du einfach einen kleinen Schritt machst, wo Gott dir was aufs Herz legt, wo du spürst, jetzt ist es dran, Gott zu gehorchen. Den Mund aufzumachen, einfach mal einen Satz sagen oder mal eine Hand hinstrecken oder mal den Geldbeutel öffnen oder mal um Entschuldigung bitten oder jemanden einen Brief schreiben oder jemand die Tür aufhalten oder sich zu bücken, wenn jemand was runtergefallen ist. Oder. Das kannst du auch. 7 kleine Schritte machen eine große Geschichte. Und jetzt fragt ihr 4 euch hier vorne, und was hat es eigentlich mit meiner Taufe zu tun? Jetzt kommt ihr dran. Ja, ich habe euch nicht vergessen. Ihr könnt euch ja schon so ein bisschen denken, wo mein Anknüpfungspunkt ist. Ja? Also 7-mal müsst ihr nachher nicht untergetaucht werden. Einmal reicht. Ja. Aber das ist natürlich eine starke Symbolik. Ja, in diesem Untertauchen und in diesem Gesundwerden. Und das ist eine tolle Symbolik, und die möchte ich jetzt einfach noch ein bisschen erklären im Blick auf die Taufe. Ich möchte das anhand von 5 kurzen Gedanken noch tun. Der erste Gedanke, es kommt nicht aufs Wasser an. Es kommt nicht aufs Wasser an. Ist schon mal tröstlich, gell? Also ich will damit sagen, es kommt auch nicht auf diesen Akt an und für sich an. So nach dem Motto, Hauptsache nass oder heiliges Wasser oder so ganz besondere Weihehandlung und was auch immer. Bei dem Naaman war das ja eigentlich auch so. Ja? Es ging ja nicht um das Untertauchen an und für sich, es ging ja um das Vertrauen, dass da ein Gott in Israel ist. Es ging ja eigentlich um die Macht Gottes. Es ging ja um das, was Gott versprochen hat. Und diese Zusage Gottes, die drückt sich aus in einem symbolischen Akt. Aber der symbolische Akt an und für sich hat nichts Magisches. Das ist wichtig, das müssen wir einfach verstehen. Ja? Es geht hier nicht um irgendwelche, was weiß ich, so Zauberei oder so. Das Wasser macht's nicht. Und das Untertauchen auch nicht. Es kommt auf den Glauben drauf an, auf das Vertrauen. Und wir haben ja im Taufseminar darüber gesprochen und auch am Freitag, als wir uns nochmal getroffen haben, dass das Wesentliche ist, dass ich diesem Gott vertraue, mein Herz ihm öffne und ihm schenke. Das ist das Wesentliche, das Eigentliche. Und dann kriegt natürlich auch dieser Akt seine Bedeutung, selbstverständlich. Sonst könnten wir uns das ja schenken. Machen wir nicht, ist wichtig, ist schön, ist toll, ist eine Erfahrung, die Gott euch bietet und mitgibt. Aber es ist nicht das Eigentliche. Das ist der erste Gedanke. Dass wir da gar nicht in so ein falsches Fahrwasser kommen. Fahrwasser, ja. Der zweite Gedanke, es geht um Rettung. Es geht tatsächlich um Rettung. Ja, Pauline und Laura und Elia und Jakob, darüber haben wir gesprochen im Taufseminar. Bei diesem Naaman, da ging es ja um Heilung, um Rettung von seiner unheilbaren Krankheit. Der ist ja nicht zum Spaß da einfach nach Israel gefahren. Es ging ihm ja darum, sein Leiden, seine Not loszuwerden. Und wir haben miteinander ja in der Vorbereitung darüber gesprochen, dass jeder von uns auch so eine Krankheit hat. Unsere Schuld, die uns von Gott trennt. Die Bibel nennt das Sünde. Das, was zum Tode führt. Ja? Und wir haben darüber geredet, dass es in der Taufe, respektive im Glauben und in der Taufe, wenn die miteinander verknüpft sind, dass es da wirklich um Rettung geht. Es geht nicht um ein schönes Familienfest. Es geht nicht um einen kirchlichen Ritus. Es geht wirklich um das ewige Leben. Es geht um Heilung und Rettung von Sünde und Tod. Es geht darum, wo ihr eure Zukunft verbringt, eure ewige Zukunft. Darum geht's. Und wir haben miteinander gelernt, dass wir uns in der Taufe darauf berufen, was Gott in Jesus Christus getan hat. Deshalb, wir haben das miteinander angeschaut, steht das Kreuz über dem Taufbecken. Das ist die Rettung. Das ist das, was Gott in Jesus Christus für uns, für euch getan hat. Jesus hat sein Leben gegeben. Er ist für euch, für alle Menschen gestorben. Und wer das glaubt, wer das für sich ergreift, wer darauf baut, der ist gerettet. Darum geht's, um nicht weniger. Es muss uns klar sein. Beim Glauben, beim christlichen Glauben, bei der Taufe geht es um wirklich alles. Um Leben oder Tod. Es geht nicht um ein bisschen Weltanschauung. Mache ich hier ein bisschen weniger Sport, bin ich ein bisschen religiöser, gehe ich auch ab und zu in die FEG? Das ist doch nicht der Punkt. Okay, das war der zweite Gedanke. Es geht um Rettung. In dieser Geschichte vom Naaman und heute Morgen in der Taufe. Der dritte Gedanke. Ein kleiner Schritt mit großer Wirkung, mit großen Folgen. Ja, ist auch eigentlich ein paar kleine Schritte da rein. Ja, ist nicht viel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kleine Stufen, kleine Schritte. Aber mit einer großen Wirkung. Habe ich gerade eben gesagt, worum es ging. Und wisst ihr, so wenig wie der Naaman eine Heldentat vollbracht hat, so wenig ist das, was ihr heute Morgen tut, eine Leistung. Oh, ich lasse mich taufen. Oh, bin ich gut. Hat der Naaman, als der nach Syrien zurückgekommen ist, und hat er so gemacht, oh, ich habe mich 7-mal untergetaucht im Jordan. Hör, ich muss euch mal erzählen, was ich da für eine tolle Leistung vollbracht habe. Nee. Der ist nach Syrien und hat gesagt, hey, ich muss euch mal sagen, was der Gott Israels getan hat. Der hat mich gesund gemacht, der hat mich geheilt. Und ich gehöre fortan nur noch diesem Gott, ich folge ihm. Ja, es geht heute Morgen gar nicht so sehr um das, was ihr tut, es geht um das, was Gott getan hat. Was er euch gibt, was er euch schenkt. Ewiges Leben, Vergebung, wir haben darüber gesprochen. Seinen Geist, der mit euch durch den Alltag geht, der euch stärkt, der euch trägt. Um das geht's. Kleiner Schritt, große Wirkung. Ja, und vielen, vielen Menschen geht es auch so ähnlich wie dem Naaman. Die sagen, was, das soll so einfach sein mit diesem Glauben, mit diesem Jesus, mit der Rettung? Ich würde gern so ein bisschen was tun. Wir sind alle so Leistungsmenschen. Wenn wir irgendwas tun könnten, das würden wir gleich machen. Aber das ist einfach schenken lassen. Ist das wirklich so einfach? Ja. Ein kleiner Schritt mit großer Wirkung. Vierter Gedanke, bin schon fast am Ende. Gott lässt sich nichts bezahlen. Gott lässt sich nichts bezahlen. Das finde ich so klasse. Der Elisa, der nimmt nichts an. Das habe ich euch ja vorhin erzählt. Und Gott lässt sich auch nichts bezahlen. Der schenkt euch das ganz umsonst. Das ist manchmal so ein Missverständnis. Ja, so manche Leute sagen, ja okay, ich habe schon was geschenkt gekriegt von Gott, aber jetzt muss ich es zurückbezahlen, so langsam, kleine Münze, jeden Tag. Oh, das ist ein Wahnsinnsleistungsdruck. Ich muss Gott was zurückbezahlen. Aber Gott sagt, hey, behalt's, ich will's nicht. Du kriegst es echt geschenkt. Du kriegst die Rettung geschenkt. Du kriegst das ewige Leben geschenkt. Du kriegst den Himmel geschenkt. Ich will nichts. Ja, also ja, nicht in diesen Stress kommen. Okay, jetzt habe ich so im Voraus, habe ich so einen Kredit gekriegt, aber das Christsein, jetzt muss ich richtig abbezahlen. Leistungsdruck so im Nachhinein, die Gnade nachträglich abverdienen. Was für ein Schwachsinn. Müsst ihr nicht. Aber es ist nur ein Punkt, letzter Punkt. Nehmt ein bisschen Erde mit. Nehmt ein bisschen Erde mit in euren Alltag. Ja, ihr versteht schon, was ich damit sagen möchte. So, wenn ihr auf Facebook seid oder im Kino oder im Klassenzimmer oder wo auch immer, nehmt ein bisschen Erde mit. Das bedeutet, egal ob ihr in Facebook oder im Kino oder im Klassenzimmer seid, ihr gehört Gott. Ihr gehört nicht Facebook, ihr gehört nicht euren Klassenkameraden. Ihr macht nicht das, was die anderen sagen. Ihr gehört Gott. Ihr steht auf dem Boden des lebendigen Gottes. Ja, das ist was anderes. Der Naaman, der zahlt nichts zurück, aber er sagt, und hier stehe ich und das bestimmt mein Leben. Ich gehöre Gott. Nehmt ein bisschen Erde mit. Überall, wo ihr seid jetzt, ab heute, immer ein bisschen Erde mitnehmen. Das ist ein Bild, aber das heißt, hey, ich bin hier als getaufte Christin. Ich bin hier als getaufter Christ. Ich stehe hier als ein Mensch, der Gott gehört, der Jesus Christus nachfolgt. Und so lebe ich jetzt. Egal um was es geht. Im Beruf, in der Schule, in der Kneipe, in der Disco, wo auch immer. Nehmt ein bisschen Erde mit. Und dann werdet ihr merken, dass es sich lohnt, dieses Geschenk, das Gott euch gibt und in der Taufe zum Ausdruck kommt, dass es sich lohnt, dieses Geschenk auszupacken und jeden Tag zu leben. Ihr werdet nachher, jeder von euch, so ein Kreuz geschenkt bekommen, zu eurem Taufvers dazu, den wir nachher gleich hören. Einfach so auch als Erinnerung. Und auch das kann so ein bisschen Erde sein, dass ihr dieses Kreuz irgendwo aufhängt, über eurem Bett, über dem Schreibtisch oder in die Westentasche oder Hosentasche, so, was weiß ich nicht, wo ihr das hinsteckt, ist ein bisschen schwer, aber ihr seid ja stark. Also einfach so als Erinnerung mitnehmen, hey, am 6. April wurde ich getauft und ich gehöre Jesus Christus. Kriegt ihr nachher mit als Erinnerung. Ich möchte beten. Himmlischer Vater, ich danke dir für diese anschauliche, lebendige Geschichte. Ich danke dir für diese Menschen, die bereit waren, 7 Schritte zu tun. Ich danke dir auch für Pauline und Laura und Jakob und Elia, die heute ihren Schritt tun. Danke, dass sie dich kennengelernt und lieben gelernt haben, dass sie zum Glauben gefunden haben an dich und das heute öffentlich machen. Bewahre sie jetzt gleich in diesem Geschehen und an jedem Tag ihres Lebens. Begleite ihre Schritte und mach ihnen deutlich, dass sie auf deinem Boden stehen. Ich bitte auch für die hier in unserer Mitte, in diesem Gottesdienstraum, die auch kleine Schritte tun müssen. Ein Schritt des Vertrauens, ein Schritt des Gebets, ein Schritt der Vergebung. Gib uns den Mut, diesen kleinen Schritt zu tun. Amen.